Stell dir vor, du betrittst einen Friseursalon. Doch statt einem schnellen Haarschnitt entsteht plötzlich ein echter, vertrauensvoller Dialog. Wie entsteht dieses besondere Gefühl, das Menschen wirklich öffnet, im Business, privat oder selbst beim Verkauf? Heute entlarven wir mit einem Praxisbeispiel, warum Vertrauen weit mehr ist als Technik. Und warum deine Stimme dabei entscheidend ist. Bleib dran!
Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
Was macht ein gutes Gespräch am Ende wirklich aus? Was bringt Menschen dazu, dir zu vertrauen? Was bringt Menschen dazu, dir zu folgen, auf das zu hören, was du ihnen vielleicht sogar ans Herz legst, empfiehlst oder im besten Fall auch verkaufst? Lieber Arno Fischbacher, wir wollen uns heute ein Thema anschauen, das einerseits essentiell ist für Kommunikation, andererseits sehr häufig auch einfach übersehen wird, weil wir alle über Techniken sprechen, über irgendwelche Verkaufsleitfäden oder mögliche Vorgehensweisen, Kommunikation, Einwandbehandlung, was auch immer. Und das, was eigentlich gute Kommunikation ist, sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld ausmacht, ist tatsächlich das Gefühl, das Gefühl des Vertrauens, also dieses Gefühl, der andere will mir nichts Böses, der will mir vielleicht sogar was Gutes. Der hat mein Wohl in seinem, ebenso im Sinne wie sein Wohl. Und ich glaube, das ist es, worüber wir heute sprechen wollen und auch das ist es, worüber es sich lohnt zu sprechen. Ein herzliches Servus in deine Richtung, mein lieber Arno.
Es lohnt sich. Du hast völlig recht, lieber Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com. Deiner schönen Plattform. Ich stoße sowohl in den Coachings, die ich in der letzten Zeit so gestalte mit Kunden, als auch in einigen Gesprächen, aber auch in Diskussionen, auch in LinkedIn, über so die Social-Media-Plattformen, stoße ich in der letzten Zeit immer wieder auf dieses Stichwort Vertrauen. Und es klingt so vertrauensvoll, oder? Das klingt so, natürlich erscheinen wir den anderen vertrauenswürdig, oder? Es wird doch niemand von sich sagen, er oder sie wäre nicht vertrauenswürdig. Diese Zuschreibung ist aber sehr generalisierend, oder? Da sagt man, also natürlich, ich wirke vertrauensvoll und versteht sich ja von selbst. Die Krux liegt aber im Detail und die Krux liegt in den kleinen verschiedenen Momenten eines Gesprächs, einer Verhandlung, eines Videos, das du irgendwo hinstellst. Also die Tücke liegt immer im Moment.
Ich würde noch in den Schritt davor gehen, tatsächlich. Ich habe mal ein Buch gelesen vor langer Zeit schon, das war Charisma ist keine Lampe, hat das geheißen. Und das war eben so, dass viele eben immer sagen, ja, man kann Charisma lernen und ähnliches. Und er sagt halt, dieser Autor, das kann man nicht einfach ein- oder ausschalten, sondern das ist eine Zuschreibung. Und deswegen kann eine Person dir vertrauen, du kannst denselben Gesprächsleitfaden 1:1 runterbeten, die eine Person vertraut dir voll und die andere findet die ganz furchtbar. Und das ist es, glaube ich, was dieses Vertrauensthema so diffizil auch macht, weil so viele unterschiedliche Aspekte mit hineinwirken und wir haben nur zum Teil Einfluss darauf. Ich erinnere gerne an eine liebe Freundin von uns, die Elisabeth Motsch, die auch sich befasst zum Beispiel mit Kleidung und Stil. Und allein schon, wie du auftrittst, welche Art von Kleidung du trägst, vielleicht sogar Parfums, wenn es vor Ort ist, oder auch wie du als Frau vielleicht dich schminkst oder nicht schminkst oder deine Haarfrisur heute gestaltet. Also es führt zu, in Anführungszeichen, Vorurteilen, Verurteilungen, Schubladen, in die du gesteckt wirst, mehr oder weniger unabsichtlich. Und das ist schon einmal der erste Punkt, würde ich sagen, ja, tatsächlich. Und vielleicht sogar, wenn es noch besser geht, könnte man noch einen Schritt weitergehen, vielleicht sogar eine Empfehlung. Das wäre wahrscheinlich das höchste der Gefühle. Wenn du schon von einer anderen Person weiterempfohlen wurdest, hast du, ich glaube, das nennt man sogar so, geschenktes Vertrauen.
Ja, das ist die Vorgeschichte. Selbstverständlich, du hast recht. Und da gibt es viele unterschiedliche Aspekte, die im Grunde wie so eine Art Priming wirken.
Exakt, ja.
Ja, ganz genau. Was mich jetzt in der letzten Zeit ganz besonders interessiert hat, das ist naheliegend die Frage, wie du in dem Moment, in dem du in der persönlichen Kommunikation mit jemandem bist, also wo du kommunizierst, wo du sprichst, wo du im Gespräch mit jemandem bist, wie hier in diesen Minuten, wie hier in den anderen dieser Eindruck von Vertrauenswürdigkeit, von Vertrauen entsteht, wie so ein Grundgefühl von Vertrauen etabliert werden kann.
Mir ist das Wort Statuskommunikation jetzt in den Kopf gekommen. Wo würdest du das damit einordnen? Mir kommt vor, Status einmal zu klären, wenn ich im Gespräch bin, kann ja ein Professor vor mir sitzen oder eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter, eine Führungskraft. Oder also wie ist da die Statuskommunikation, wie spielt die damit rein? Ob ich jetzt im Hemd daherkomme, im T-Shirt, im Hoodie, jetzt nicht nur das Äußere, sondern auch die Umgangsformen, welche Art von Sprache verwende ich und weiteres?
Ja, es ist... Alles spielt eine Rolle, da gebe ich dir völlig recht. Was mich aber interessiert, ist der Moment, wenn ein Mensch zu sprechen beginnt, was sich dann gegenüber dieser allerersten Zuschreibung verändert. Und das ist ja das Kernthema unseres Podcasts, immer wieder mal zu schauen, wenn Menschen miteinander sprechen, welche Rolle spielt dieser unbewusste Eindruck, den du wächst und bewirkst durch die Art und Weise, wie du dich artikulierst, wie du klingst, wie das, was du sagst, in den anderen mitschwingt über die Tonalität. Und viele Dinge, Andreas, ich will es gleich aufgreifen, weil viel von dem, was du zuerst genannt hast, auch wie sich jemand kleidet zum Beispiel, weshalb spielt das eine so große Rolle? Weil du an der Art und Weise, wie dir jemand entgegenkommt, ja auch zum Beispiel ablesen kannst, wie weit der andere sich auf dich eingestellt hat. Und das ist ja, was die stimmliche Wirkung betrifft, ein ganz, ganz zentraler Aspekt, denn das zeigt, inwieweit du zuhörbereit bist. Also wie weit du innerlich im Moment des Gespräches, wir reden ja jetzt über das Reden und über die Stimme, im Moment des Sprechens Zuhörbereitschaft mitbringst. Mhm. Also auch Pausen machst, auch mal aufmerksam bist, was auf der anderen Seite passiert und was von dort kommt. Auf die Vorbereitung bezogen heißt es aber auch, natürlich merkst du auch an dem Gehabe und auch an der Kleidung, am Outfit, ich weiß nicht, an was noch allem, inwieweit der andere nachgedacht hat vorher, und zwar nicht nur über sich und seine Ziele, sondern über dich. Und das ist einer der ganz zentralen Säulen von Vertrauen.
Die berühmten vertrauensbildenden Maßnahmen. Und die Stimme spielt eine wichtige Rolle. Und da möchte ich eben jetzt kurz darauf hinweisen, es gibt von dir einen Selbstcheck, führungsstarke Stimme. Ich glaube, dass das an der Stelle sehr gut ist, dass ich das erwähne, tatsächlich, weil darum geht es nämlich. Weil wie deine Stimme wirkt, hat ja auch unterschiedliche Kriterien, das festzustellen und dann vielleicht auch eben daran zu arbeiten. Und du hast da einen Selbstcheck entwickelt, den man bei dir kostenlos runterladen kann, auf arno-fischbacher.com/Selbstcheck-Führung, also FUE, und ich werde es auch noch verlinken in den Shownotes. Und möchtest du kurz dazu sagen, was kann der oder diejenige, die uns jetzt zuhören, da lernen?
Ja, zum Beispiel stelle ich dir dort auch die Frage, wie das denn, wenn du zum Beispiel präsentierst, wenn du sprichst, zum Beispiel zu deinem Team sprichst, wie weit du bereits gelernt hast oder in der Lage bist oder innerlich bereit bist, während des Sprechens den anderen zuzuhören. Also das klingt ein bisschen schräg, ich weiß schon. Also da geht es um Sprechpausen, um Verständnispausen, um deine reaktive Art und Weise des Sprechens. Dieser Selbstcheck führt dich durch eine kleine Liste von Fragen, die dich im besten Fall zum Denken anregen und die dir aber natürlich auch die Gelegenheit geben, sonst wäre es ja kein Check, auch Checkmarks zu setzen und am Schluss über eine Quersumme die Auswertung neugierig zu beobachten und zu schauen, wie weit das, was dir angeboten wird als Auswertung, also als Quersumme sozusagen deiner Selbsteinschätzung, wie weit es mit deiner Wahrnehmung übereinstimmt und ob du vielleicht an der einen oder anderen Stelle sagst, okay, da könnt ihr wieder mal drüber nachdenken und da gilt es nachzujustieren oder dort habe ich noch Ressourcen. Aber man soll ja nicht nur über die offenen Ressourcen sagen, sondern auch durchaus vielleicht mal ein Glas Sekt trinken dafür, dass du sagst, ja, über dieses oder jenes hast du bereits nachgedacht und es gut umgesetzt. Selbstcheckführung. Und ich freue mich sehr auf Rückmeldung, ob die Einschätzung, die dir angeboten wird nach diesem Check, ob die für dich passt. Oder ob du sagst, da ist Lücke offen, give me a call, gib mir eine Rückmeldung, schreib mir, freue mich drauf.
Ich möchte gerne chronologisch vorgehen und denke mal, die ersten Minuten des Gespräches sind vermutlich kriegsentscheidend, wie es so schön heißt. Und da merke ich, dass viele Menschen dazu neigen, Menschen sympathischer zu finden, die ihnen irgendwie ähnlich sind. Das heißt, irgendwelche ähnlichen Interessen, irgendwelche ähnlichen Themen, vielleicht man findet irgendeine Gemeinsamkeit oder Ähnliches, scheint mir oft, also es ist ja manchmal gerade auch du, im Business-Kontext, ist es ja so, dass ja, die ersten paar Minuten vielleicht sogar so eine Scheinprivatheit mit sich bringen und man fragt, ja, und was haben denn Sie so gemacht und ja, haben Sie jetzt am Wochenende auch irgendwie das Wetter genossen oder sind Sie ein bisschen beim Skifahren gewesen, Sie sind ja in Tirol zu Hause. Also irgendwie so eine Geschichte, mir scheint, dass das vielleicht schon der entscheidende oder einer der entscheidenden Faktoren sein könnte, inwieweit Vertrauen entsteht oder wenn man eben sofort sehr Asperger-mäßig ins Business-Teil einsteigt, ohne überhaupt irgendwas Privates anzusprechen. Was ist da dein Zugang?
Es ist so spannend. Weißt du, ich glaube, wenn man jetzt ganz konkret hineinschaut in so praktische Situationen, erschließen sich die Dinge oft viel leichter. Mhm. Sonst reden wir über fiktive Gespräche und da ist es immer ein bisschen heikel, weil das klingt dann schnell mal so nach, naja, gilt zwar vielleicht dort, aber nicht für mich. Mhm. Ich habe gerade vor kurzem ein interessantes Projekt zu einem Zwischenstopp gebracht. Da ging es um, also ein Training war beauftragt für einen sehr interessanten Kunden, da geht es um Einzelhandel und um den Servicebereich eines großen österreichischen Einzelhandelsunternehmens, es sind mehrheitlich Frauen, die das nutzen, die gehen dahin und machen die Tür auf mit der Erwartung, dass sie nach einer Stunde deutlich verschönert wieder den Salon verlassen. Und was hat der Fischbacher damit zu tun? Mit dem Thema Friseure und dem Frisiersalon. Die interessante Aufgabe, die sich zufällig aus einem Coaching für den Marketingleiter dieses Unternehmens ergeben hat. Das war mal den zu überprüfen, wie es gelingen könnte, zwanglos und im Grunde spielerisch den Zusatzverkauf in den ja gar nicht wenigen Frisiersalons dieses großen Unternehmens ein bisschen in die Höhe zu schrauben. Ein interessantes Trainingsunterfangen, weil die Zeit, die zur Verfügung stand, um dort mit den Damen zu arbeiten, die war sehr beschränkt, das waren zwei Stunden im Monatsabstand. Und was war der erste Schritt? Also stell dir mal vor, du hast jetzt einen Beruf, den du gerne machst und da findest du dich wieder, du bist Friseurin und dann sagt jemand zu dir, du sollst aber schon ein paar Produkte zusätzlich verkaufen. Mhm. Wie würde es dir gehen, Andreas?
Ja, sag mal, es kommt jetzt darauf an, wenn ich tatsächlich nur im Friseurberuf bin, glaube ich, würde die Aufgabe des Verkaufens mir besonders schwer fallen.
Ja. Ja, genau. Also würdest du sagen, naja, ich verstehe ja schon, man sollte es tun, aber da fallen dir ganz viele Abers ein. Mhm. Erstens, du hast Stress, weil du hast viel zu tun und die nächste Kundin wartet schon und man will die Arbeit gut tun und das kostet ja alles zusätzlich Zeit angeblich. Mhm. Also drum, das ist ein Aber. Ein weiteres Aber ist, ja, das ist ja nicht mein Beruf und ich kann doch den Leuten auch nicht was aufschwatzen. Und das dritte ist, ja, und überhaupt, das Das sind ja zum Teil auch wirklich Produkte, die auch ein bisschen mehr kosten, weil sie mehr können. Das ist ja dann auch teuer und vielleicht würde ich mir selber gar nicht kaufen. Also wie ist das mit dem Preis und so weiter? Also es Abers ohne Ende. Und dann haben wir es einfach mal von der anderen Seite betrachtet. Dann haben wir uns mal angeschaut, was passiert eigentlich, wenn die Kundin den Raum betritt und wie schaut denn jetzt, man wird in unserem Jargon, würde man sagen, die Customer Journey dieser Kundin aus, die den Raum betritt. Und was sind denn eigentlich die Stationen, in denen ich als Friseurin mit der Kundin jetzt zu tun habe? Und ja, natürlich, da habe ich Arbeit und dann arbeite ich. Und die Kundinnen reden zum Teil dann zu viel und dann ist es ein bisschen belastend, aber ich will ja arbeiten und ich will ja die Frisur gescheit machen. Mhm. Und interessanterweise, der allererste Moment, wo Vertrauen entsteht, das ist der Moment, wo die Kundin den Raum betritt. Wie wirst du empfangen? Wirst du von einem hektischen Salon empfangen, wo alle viel zu tun haben? Und da gibt es natürlich ein paar elegante Stühle, da darf man auch mal Platz nehmen, bis man dann an die Reihe kommt und dann wird Hallo gesagt und vielleicht kriegt man sogar ein Glas zu trinken, aber wie immer. Aber wie wirst du dort empfangen? Wirst du jetzt nur als Kundin empfangen oder wirst du als Mensch empfangen? Wirst du als Mensch wertschätzend da in diesem Raum willkommen geheißen? Und gleichzeitig jetzt aus der Perspektive der Friseurin, wie nehme ich diese Person jetzt wahr? Als Kundin, die mir gleich Arbeit macht und ich habe eh viel zu tun? Oder bin ich in der Lage, diesen Menschen wahrzunehmen und mal neugierig hinzuschauen? Und zum Beispiel ist das eine Kundin vielleicht, die ich schon einmal betreut habe, mit der ich schon mal gearbeitet habe. Und ich schaue dorthin und ich erkenne sie wieder. Und ich schaue dort mal, wie schaut sie heute aus, wie geht's ihr? Ja, okay. Also dieser Aspekt der Zuhörbereitschaft klingt vielleicht ein bisschen technisch. Im Grunde geht es immer um die Wahrnehmung. Bin ich in der Lage, den anderen Menschen nicht nur hektisch anzuschauen, im Sinne von, aha, Kundin, sondern kann ich umschalten und kann ich meine Sensoren öffnen? Also kann ich mich auch menschlich diesem Menschen gegenüber öffnen, aber in meiner Profession. Und dort mal hinschauen und mal im ersten Schritt wahrnehmen, was sehe ich dort? Welche Potenziale, auch wirtschaftlich gesehen, sehe ich denn dort? Wie schauen die Haare aus? Wie schaut das Outfit aus? Was kann man empfehlen? Was fällt mir dazu ein? Was war früher? Hat's eine Vorgeschichte? Und schon bist du im Geschehen. Und das Faszinierende dran, jetzt von der Stimmseite betrachtet, in dem Moment, in dem du in der persönlichen Kommunikation, wenn du dann mit dieser Kundin zu tun hast, das erste Wort sprichst, das klingt anders. Und es ist wahrscheinlich auch ein anderes Wort, abgesehen davon. Und jetzt öffnen sich Räume und jetzt wird das geschaffen, was auf der einen Seite dem anderen signalisiert, dass er oder sie als Individuum wahrgenommen wird und nicht als Kunde, also nicht als Objekt. Und gleichzeitig öffnet das, und das war für den Kaufprozess, wir haben ja nicht über Verkauf gesprochen, sondern über Kaufen, über die Lust am Kaufen haben wir gesprochen, öffnet das in der Professionistin, in der Friseurin die Zuversicht, dass im Laufe dieses Prozesses über die 5 Stationen im Salon sich ganz sicher von selbst Gelegenheiten ergeben werden, die sie aufgreifen kann. Und das Wort Zuversicht spielt eine ganz, ganz große Rolle in der Kommunikation, denn die Zuversicht ist der Antagonist gegen Druck und Stress. Gegen Leistungsdruck, gegen Zeitdruck, also gegen all diesen, ich muss ja mit jemandem etwas tun, Druck und Stress, der sich im gesamten Habitus, im ganzen Ausdruck, in der Atmosphäre und natürlich in der Stimme widerspiegelt.
Es geht ja vor allen Dingen auch darum, den Druck nicht nur vom Kunden wegzunehmen, sondern auch vom Verkaufenden. Also das ist ja tatsächlich der Verkäufer, die Verkäuferin, die vielleicht sich nicht, die ist jetzt kein, weiß nicht, wer kennt jetzt diese Verkaufstrainer, kein Martin Limbeck, kein Umberto Sachser, diese ganzen großen die lieben das ja, auf der Bühne zu sein und Leute irgendwie von irgendwas zu überzeugen. Aber ich sage jetzt einmal, der durchschnittliche Friseur will einfach nur schöne Haare gestalten und nicht irgendwelche Sachen dazu verkaufen. Deswegen geht es eher darum, wie, und das ist ja das, was du dann in deinem Workshop-Format sehr spannend umsetzen konntest, schaffe ich es, dass der Kunde, die Kundin aktiv wird? Wie kriege ich die aus der Passivität, also dass ich ihnen nichts verkaufen muss, sondern dass der Kunde, die Kundin fragt, ob es denn was gäbe, so, um ein Problem zu lösen. Und das ist ja dieser Trick in Anführungszeichen, diese Umkehrung der Rolle, dass du nicht der Verkäufer bist, sondern eigentlich der Problemlöser. Das ist es eigentlich, was mir scheint, was den ganzen Druck mit einem Schlag völlig rausnimmt. Weil du bist ja plötzlich der Hero, eigentlich, der jetzt da steht, die Heldin, der Held, der plötzlich eine Lösung hat für ein Problem, dass dieser Person, die da auf diesem Stuhl, auf diesem Friseur, dieses Problem hat dieser Mensch und er fragt danach, welche Lösung du für ihn hast. Das ist völlig was anderes, als wie wenn du sagst, nein, ich hätte da so ein Produkt und dann so. Ja?
Ja, das ist...
Und das schafft Vertrauen, natürlich schafft es Vertrauen.
Das ist eines der Missverständnisse, die relativ rasch ausgeräumt wurden. Also für mich war es ein unglaublich spannender und auch sehr durchaus herausfordernder Prozess. Ich hatte 2x2 Stunden Zeit, wie schon gesagt. Und wir haben es vor kurzem in Tirol übrigens, du weißt es, Andreas, im Rahmen einer Gebietsleitertagung haben wir Ergebnisse, und Ergebnisse heißt in diesem Fall natürlich Zahlen, präsentiert. Also das habe nicht ich präsentiert, ich habe meinen Teil präsentiert, aber die zuständigen zwei Kolleginnen und Kollegen des Konzerns haben es in Zahlen präsentiert. Und es ist tatsächlich gelungen, dass in den 6 Wochen vom ersten 2-Stunden-Workshop bis zur Tagung in diesen 6 Wochen in den beiden Salons mehr Zusatzprodukte und Zusatztermine und so weiter entstanden sind, verkauft, also gekauft worden sind, muss man in dem Fall sagen, als im gesamten Vorjahr. Und das war insofern enorm, weil es ist in diesen 4 Stunden Training nicht um Tools gegangen, sondern es ist in erster Linie um die Umkehrung des Verständnisses gegangen. Dass du jemanden nichts verkaufen kannst, sondern dass die Lust am Kaufen, der Wunsch nach etwas immer im anderen entstehen muss. Wie du das beförderst, das ist eine andere Geschichte, darüber haben wir geredet. Also, dass es wenig Sinn macht, so vorzugehen, wie man es immer glaubt, dass man sagt, man muss jetzt was erklären. Also zum Beispiel, ich sehe jetzt da irgendwie trockene Kopfhaut zum Beispiel, denk mal, ist nicht mein Beruf, du weißt. Ja. Also ich sehe jetzt trockene Kopfhaut und ich sage jetzt der Kundin, oh, sie haben jetzt da trockene Kopfhaut, da wäre es schon gut, dass sie was täten, und da haben wir zufällig dann so ein Produkt, das kostet zwar ein bisschen mehr, aber es ist wahnsinnig gut und das müssen sie nehmen und so weiter und so fort. Naja, wie kommst du da vor? Also auf der einen Seite habe ich dann als Friseurin den Druck, ich müsste das jetzt immer noch detaillierter erklären, und habe am Schluss das Gefühl, ich bin vielleicht sogar ein bisschen aufdringlich. Und die Kundin sagt dann geistig, ja, okay, ich verstehe schon, ja, also ich werde nachdenken, ja, oder irgendwie so. Ja. Aber einfach nur wahrnehmen als allerersten Schritt. Also das Phänomen wahrnehmen, also einfach mal aufnehmen, ah, da ist was, und ansprechen und sagen, ah, okay, da ist die Kopfhaut aber ein bisschen trocken, okay, und dann arbeitest du weiter. Ja, genau. Und dann passiert genau das, was du zuerst bereits angesprochen hast. Das heißt, in der Kundin entsteht jetzt ein Fragezeichen. Das sieht man im Spiegel, im Frisiersalon kann man das beobachten. Ja, und irgendwann wird die Kundin fragen, ja, und dann kannst du ja eine Antwort geben. Und dann bist du wieder ruhig. Ja? Und die Neugier, die entsteht, oder der innere Wunsch dazu, und dann berätst du, dann gibst du Antworten auf Fragen. Und jetzt hat sich der ganze Prozess umgekehrt.
Und an der Stelle ist es natürlich dann schon auch wichtig, dass du eine gewisse Expertise hast. Also das ist dann, wenn ich dann tatsächlich der Kunde bin und der sagt mir irgendein Produkt und dann sage ich ja, und wie genau wirkt das? Und ich sage, na, das weiß ich nicht, das hilft halt. Dann ist das, glaube ich, schon, da braucht es dann schon die fachliche Expertise, dann auch zu wissen, was zum Beispiel jetzt in diesem speziellen Fall dazu führt, dass dieses Problem dann auch medizinisch irgendwie gelöst wird oder so.
Ja,
gut. Also das wäre dann mein Anspruch, ich bin dann so ein Nerd, ich will das dann auch wissen, sage ja, was macht das jetzt genau mit meiner Kopfhaut, wie wirkt es jetzt, wird es dadurch feuchtet oder macht es irgendwas mit den Haarfollikeln oder was passiert da genau? Und dann will ich eine gute Erklärung dazu haben. So, das würde dann mein Vertrauen stärken, weil sonst sage ich, ja, dann will man die halt wieder nur was verkaufen.
Ja, das ist klar, weil wir haben ja bisher in diesem schönen, kleinen, kurzen Prozess über das Verkaufen noch überhaupt nicht gesprochen.
Du sagst es, ja.
Es geht ja im Grunde jetzt nur darum, dass ich eine Beobachtung geteilt habe und dass aus dem heraus im anderen irgendwie Neugier oder ein Wunsch entsteht. Ein Wunsch, mehr zu wissen, vielleicht eine Lösung, so, aber da komme ich doch nicht gleich mit dem Produkt. Dann bin ich ja wieder im Verkaufen, sondern wir führen ein Gespräch über ein Phänomen und dann bin ich neugierig und ich frage vielleicht, da trinkst du genug oder, weißt du, das ist nicht meine Expertise, aber ich kann ein bisschen auf den Busch klopfen und mal ein bisschen hinterfragen, was könnte denn dazu führen, dass es so ist und dann sind wir langsam auf den Weg zu überlegen, was könnte man denn vielleicht jetzt noch im Rahmen der Behandlungen Gutes tun, damit es besser wird?
Ja? Hätte ich und schon ein paar Ideen,
wir,
ja.
Genau, schon sind wir in einem Prozess, der Nutzen stiftet und der eine große Vertrauensbasis schafft. Und wenn du jetzt nochmal zurückdenkst und schaust von den Schritten, die wir gegangen sind, was haben wir getan? Wir haben vom Start weg das Selbstverständnis unserer Friseurinnen, unserer Friseusen hinterfragt, haben wir geschaut, wie siehst du eigentlich deine Rolle? Und du siehst sie nicht als Verkäuferin, das versteht sie ganz von selbst, weil um das geht es ja nicht, sondern es geht ja nur darum, den anderen Menschen wahrzunehmen und bei inneren Prozessen zu begleiten und zuzuhören und das eine oder andere zu bestärken oder einen Gesprächsfaden aufzugreifen. Und damit es funktioniert, braucht es auch Meilensteine. Und das ist der nächste Schritt. Und das gilt für jedes Gespräch. Das heißt, sich immer anzuschauen, was sind denn in meinen typischen Gesprächen die kleinen Stationen, die für den anderen Relevanz haben. Also in so einer Customer Journey, jetzt in den Salons haben wir fünf Stationen entwickelt, also vom Hereinkommen, übers Waschen, über Styling, über Föhnen, über Beratung, über Finish und so weiter bis zur Kassa, wo es immer nur darum geht, aufmerksam sich dem anderen Menschen zuzuwenden und die Dinge aufzugreifen, die ich sehe und höre. Und natürlich lohnt es jetzt, ich meine, nicht jeder Mensch führt Gespräche während des Haarewaschens. Vielleicht führst du Gespräche am Telefon oder in einem Zoom-Call. Das tickt natürlich dann anders. Aber im Grunde gibt es auch dort gewisse Meilensteine, die mit der gedanklichen Reise deines Gegenüber zu tun haben und die im Vorfeld zu erforschen, also dich kundig zu machen, sehr präzise, mit wem du es zu tun hast, wo wohl aus deiner Erforschung die Problemstellen oder die problematischen Zusammenhänge auf der anderen Seite sich darstellen könnten, sodass du hier eine gedankliche Reise aufbauen kannst. Ganz wichtig vielleicht noch zum Schluss, das Thema Sprechdruck ist gestern in einem Zoom-Call mit einem anderen Kunden wieder aufgetaucht, wo es um Beratung ging und um Beratungsgespräche. In dem Moment, in dem du in die Erklärrolle gelockt wirst, entsteht die große Gefahr, dass ein Wort das andere ergibt und dass du plötzlich, weil du ja in so einer Mini-Präsentationssituation bist und im Salon haben wir das auch erlebt, jetzt fängst du an, etwas zu erklären und du beginnst dich um Kopf und Kragen zu reden, weil du das Gefühl hast, du müsstest das genau erklären, damit du fachlich kompetent wirkst. Und das ist ein großer, großer Irrtum, weil es geht nicht darum, dass du viele Informationen gibst, sondern es geht auch in der Erklärsituation darum, dass du immer wieder die Gedanken oder die Themen des anderen aufgreifst. Und am einfachsten macht man das mit Fragen, auch in der Erklärsituation. Und auf die Art und Weise gelingt es dir, zwischendurch immer wieder innezuhalten und deinen eigenen Sprechdruck, deinen eigenen Gesprächsfluss zu regeln, zu regulieren sozusagen, dass du nicht in diese Gebetsmühle hineinstolperst und am Ende zu viel gesprochen hast und im anderen nur Abwehr entsteht oder ein paar Fragezeichen, aber nichts Produktives passiert.
Mhm. Genau, das ist es. Ja, man, du hast jetzt immer mal wieder so ein paar Stichworte fallen lassen, die richtigen Fragen stellen, jetzt am Ende Reaktanz vermeiden. Ähnliches. Also es gibt von uns ja ganz viele Episoden schon zu jeweils diesen Themen. Und wenn du als Zuhörer jetzt zuhörst und denkst dir, ja cool, was die machen, das möchte ich auch gerne unterstützen, gerne eine Bewertung hinterlassen auf Spotify, auf Apple Podcast, gerne auch einen kleinen Kommentar mit dazu, wir freuen uns drüber und es freuen sich auch die Menschen drüber, die durch dich oder durch deine Bewertung uns dann vielleicht auch eher finden können. Danke dir.
So ist es. Ja, also ich bin sehr neugierig, wie es im nächsten Jahr weitergeht mit meinen Frisiersalons. Finde es für mich spannend, weil der Fischbacher mit seiner kürzesten Haarfrisur hat ja seit Jahrzehnten keinen Frisiersalon von innen gesehen. Und es war für mich sehr spannend zu schauen, wie diese Welt heute ausschaut. Ja, wenn du neugierig zugehört hast und jetzt noch dran bist und vielleicht das eine oder andere mitnehmen konntest aus dieser heutigen Episode, möge die Macht der Stimme mit dir sein. Dein Arno Fischbacher.